Wach und wichtig. Der schöne Morgen mit Amelie Ernst und Tom Böttcher.
Und schon ist sie wieder rum die Woche, auch hier bei Wach und wichtig, aber nicht bevor Tom und ich nicht auch den Freitag gut verarbeitet hätten. Zum Beispiel will die Union im Bundestag eher beim Bürgergeld sparen, als das Dienstwagenprivileg abzuschaffen. Das meint Christian Haase, der haushaltspolitische Sprecher der Unionsfraktion. Um Sparen geht's auch bei Hermann-Josef Tenhagen. Der sagt uns nämlich, warum der Black Friday vielleicht doch nicht nur eine riesen Marketingaktion ist. Und Hajo Schumacher kommentiert für uns die Wahl in den Niederlanden und den Wahlsieger Geert Wilders. Aber erstmal der Tag im Überblick.
Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau.
Und es ist Freitag, der 24. November 2023. Das ist der Tag, an dem Deutschlands bekanntester Nicht-Promi Geburtstag feiert, nämlich seinen 60. Er heißt Jürgen Milski, nennt sich aber nur Jürgen und gelangte zu einer gewissen Bekanntheit, als er im Jahr 2000 Zweiter wurde in der legendären ersten Staffel von Big Brother. Seitdem hat er sich durch diverse andere Nicht- und Promi-Formate gearbeitet und jetzt ist es so, dass er nach 23 Jahren es geschafft hat, nämlich immerhin zu Promi Big Brother. Also die Geburtstagsparty in gemütlicher Runde ist heute schon mal gesichert.
Ausgezeichnet.
Der Promi-Alarm gibt's heute auch im Schloss Bellevue. Bundespräsident Steinmeier zeichnet gleich mehrere Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit dem Bundesverdienstkreuz aus. Im Wesentlichen ja wirklich fürs lange Durchhalten. Malu Dreyer aus Rheinland-Pfalz ist dabei. Ebenso Winfried Kretschmann aus Baden-Württemberg, Stefan Weil aus Niedersachsen, Rainer Haseloff aus Sachsen-Anhalt, Bodo Ramelow aus Thüringen und auch Dietmar Woidke aus Brandenburg bekommt ein Bundesverdienstkreuz. Und sogar an die ehemaligen MPs hat man gedacht. Für Bayerns Ex-Ministerpräsident Horst Seehofer ist auch noch ein Kreuz da.
Daran kommen Sie nicht vorbei.
Wann kommen sie endlich frei, die 50 israelischen Geiseln und im Gegenzug 150 palästinensische Gefangene aus der israelischen Haft? Und wann beginnt die ausgehandelte viertägige Feuerpause? In diesen Minuten seit 6 Uhr soll es laut der Vermittler aus Katar soweit sein. Doch noch bis kurz vor der Feuerpause gingen die Kämpfe weiter. Am Morgen heulten im Grenzgebiet zwischen Israel und Gaza erneut die Alarmsirenen.
Was fehlt?
Finnland macht heute dicht und zwar 3 weitere Grenzübergänge nach Russland. Für Fahrzeuge ab sofort nur noch die Übergänge Raja-Joosepi in Lappland nördlich des Polarkreises geöffnet. Dort können laut Regierung auch Asylanträge gestellt werden. Die Zahl der Menschen, die ohne nötige Papiere nach Finnland einreisen wollten, war in den vergangenen Wochen stark gestiegen. Deshalb hatte die Regierung in der vergangenen Woche schon die Grenzübergänge im Südosten des Landes geschlossen.
Sportlich.
Und wir bleiben im hohen Norden. Im wahrsten Sinne einen Kaltstart gibt's heute im nordfinnischen Kuusamo. Dort beginnt nämlich die Saison der Skispringer und der Kombinierer. 2-stellige Minusgrade sind angesagt. Schnee ist auch schon reichlich gefallen. Skispringer Karl Geiger hätte es gern ein bisschen wärmer, sagt er. Andererseits findet er es auch ganz schön, dass da mal richtig Winter ist. Die Qualifikation beim Springen startet heute um 16 Uhr, zu sehen bei Eurosport. Und heute Vormittag ab 11 Uhr sind im Kühlschrank von Kuusamo schon die Kombinierer dran.
Fast direkt vor ihrer Haustür.
Bekommt Olaf Scholz einen Baum, genauer gesagt einen Weihnachtsbaum. Den fällt Scholz natürlich nicht selbst, sondern das übernehmen die Försterinnen und Förster aus Eberswalde. Schon im vergangenen Jahr kam die Kanzlertanne aus Brandenburg, aus Neuzelle nämlich, jetzt also aus Eberswalde. Da steht die Tanne noch im Stadtwald, aber heute ab 9 Uhr ist sie fällig.
In den Läden.
Ja, für die einen ist es der Tag der Tage, für die anderen die dümmste Erfindung, seit es Einkaufen gibt. Black Friday nennt sich das Ganze. Ist eine Verkaufsshow, für die auf diversen Kanälen schon seit Wochen getrommelt wird. Der Handel wirbt mit Wahnsinnsrabatten auf Waschmaschinen, Bügelperlen und erotische Adventskalender. Der eine oder die andere Händlerin hat aber auch vorher tatsächlich nochmal ordentlich was draufgeschlagen. Da wollen auch viele Einzelhandelskaufleute nicht mitmachen. Vielerorts streiken sie heute nämlich in Berlin und Brandenburg und zwar gleich 4 Tage lang. Also manchmal erledigt sich der Black Friday dann eben auch von selber.
Die Bundesregierung steckt in einer schweren Haushaltskrise nach dem BGH-Urteil. Fehlen der Ampel 60 Milliarden Euro für den Klimaschutz und für die Modernisierung der Wirtschaft. Gestern erklärte FDP-Finanzminister Christian Lindner:
In Absprache mit dem Bundeskanzler und dem Vizekanzler werde ich in der nächsten Woche einen Nachtragshaushalt für dieses Jahr vorlegen.
Dieser werde auch eine außergewöhnliche Schuldenlage für das Jahr 2023 vorsehen. Dies ist die Voraussetzung für eine Aussetzung der im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse. Ausgaben für die Strom- und Gaspreisbremse würden rechtssicher eingeplant.
Also was sagt die Union zu diesen Plänen? Darüber sprechen wir mit Christian Haase. Er ist haushaltspolitischer Sprecher der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag. Guten Morgen, Herr Haase.
Guten Morgen, Frau Ernst.
Christian Lindner verkündet also das Aussetzen der Schuldenbremse für 2023. Was halten Sie davon?
Ja, das war nach der Anhörung, die wir in der letzten Woche im Haushaltsausschuss dazu hatten, wohl der einzige Weg, der eine rechtmäßige Schuldenaufnahme in diesem Jahr ermöglicht. Es muss dazu eine sogenannte Notlagenerklärung kommen. Die kennen wir noch nicht. Daran hat auch das Bundesverfassungsgericht hohe Hürden gestellt. Also wir müssen uns das dann mal genau angucken.
Wir müssen uns auch die Schuldenbremse, glaube ich, angucken. Die wird ja auch kontrovers diskutiert. Den Kurs Schuldenbremse ja fährt ja Ihr CDU-Chef Friedrich Merz. Aber dieser Kurs wackelt jetzt auch innerhalb Ihrer Partei. Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner hat im Stern eine sofortige Reform der Schuldenbremse gefordert. Und Wegner hat sich damit gegen Merz gestellt. In ihrer jetzigen Form werde die Schuldenbremse zur Zukunftsbremse, sagt Wegner. Hat er da nicht recht, weil wir sonst nicht wettbewerbsfähig sind?
Nein, da habe ich eine komplett andere Einschätzung. Wir müssen erstmal feststellen, dass die Bundesregierung, als sie ins Amt gekommen ist, gesagt hat, es läuft alles weiter so wie bisher. Wir werden noch Leistungen hier und da erhöhen und nebenbei transformieren wir die Wirtschaft in die Zukunft und dafür nehmen wir neue Schulden auf. Das ist jetzt entlarvt worden. Das heißt, man muss sich jetzt zusammensetzen, müssen gucken, wie wir trotzdem die Ziele bis 2045 klimaneutral zu werden erreichen können. Und das ist eine große Herausforderung. Sie ist aber nicht unmöglich und sie ist auch unter Einhaltung der Schuldenbremse möglich.
Ihre Fraktion fordert eine Überprüfung der, wie Sie es nennen, ideologischen Projekten der Ampelkoalition. Also beispielsweise der Kindergrundsicherung und des Bürgergeldes wird jetzt seitens CDU/CSU in Frage gestellt. Warum würden Sie genau da bei denen kürzen, die jetzt schon wenig haben? Und warum sprechen wir nicht über teure Subventionen, die deutlich mehr Geld bringen würden?
Nein, die Zielrichtung im Bürgergeld ist vor allen Dingen, ob die Erhöhung im nächsten Jahr um 12% wirklich so notwendig ist. Da gibt es einen gesetzlichen Mechanismus, der eingetreten ist. Aber andere bekommen leider auch nicht 12% Lohnerhöhung. Da würde vielleicht der Inflationsausgleich genügen. Wir stellen also die Leistung nicht grundsätzlich in Frage. Und wir wollen mehr Leute vermitteln. Das ist doch der entscheidende Punkt. Es ist doch besser zu arbeiten, als Bürgergeld zu beziehen. Und da ist bisher das Ministerium sehr zögerlich gewesen. Da müssen wir Dampf machen. Ja, und der andere Punkt ist ideologische Projekte. Da denken wir vor allen Dingen ans Heizungsgesetz. Denn das kostet viel und bringt für die Umwelt nicht so viel, wie es ursprünglich gedacht ist.
Also über höhere Löhne, das wäre auf jeden Fall sicherlich sehr sinnvoll, gerade im Niedriglohnsektor, damit das auch nicht immer irgendwie ein Streit wird zwischen den Menschen, die halt sowieso schon wenig Geld haben. Aber wir sprachen ja an, auf die Subventionen, deren Überprüfung wirklich viel Geld bringen würde. Dienstwagenpauschale, Flugbenzin, warum höre ich das nie von Ihnen?
Das ist die Frage bei der Dienstwagenpauschale. Das hat ja einen tieferen Sinn. Damit sollen möglichst schnell Flotten umgestellt werden. Wenn man überlegt, wie viele Neuwagen in Deutschland zugelassen werden, dann entfällt auf Dienstwagen halt ein Großteil davon. Und wenn man neue Technologien einführen will, wir wollen ja auch da die Umstellung auf mehr E-Autos, dann haben die Dienstwagen eine besondere Situation. Wenn wir das wegfällt, wird wahrscheinlich die Frage, wie viel auf Elektroautos umstellen bei den großen Preisen, die haben, geringer ausfallen. Das heißt, die Technik wird sich langsamer umsetzen. Wenn man das eine will, kann man das andere nicht erreichen. Und an der Stelle muss man einfach diskutieren. Wenn es am Ende fällt, wissen wir können weniger Klimaschutz im Verkehr erreichen.
Aber wir müssen doch jetzt trotzdem in der Priorität erstmal Geld zusammensuchen. Und das wäre doch ein Bereich, wo man sagen könnte, ja, E-Autos, möglicherweise gibt es auch andere Varianten, um die Leute vom E-Auto zu überzeugen.
Die Frage ist ja, wie viel Wagen dann nicht zugelassen werden. Also ob im Endeffekt es dazu führt, dass Arbeitgeber ihren Mitarbeitern keine Dienstwagen mehr zur Verfügung stellen oder weniger. Ob dann das, was ausgerechnet wird, was im Augenblick über das Dienstwagenprivileg läuft, tatsächlich in den Kassen des Bundes läuft, da mache ich mal ein ordentliches Fragezeichen drin.
Im Ringen um Antworten auf das Haushaltsurteil fordert CDU-Haushaltsexperte Christian Haase eine Überprüfung der, wie er sagt, ideologischen Projekte der Ampelkoalition. Vielen Dank, Herr Haase.
Ja, gerne.
Kaufen, 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 das ist alljährlich das Motto im November, denn es ist Black Friday, der Tag, an dem viele Läden und Online-Shops ihre Waren zu teilweise massiv reduzierten Preisen anbieten. Seit rund 10 Jahren gehört die Verkaufsveranstaltung aus den USA auch in Deutschland zum festen Programm. Geschäfte werben mit einem Rabatt von bis zu 60% auf ihre Waren.
Ja, aber Achtung, manchmal ist es eben dann doch mehr Schein als Schnäppchen. Manchmal war der Fernseher oder auch die Tortenplatte vorher sogar billiger. Ob und wie man denn am Black Friday am besten spart und wie man das Ganze für sich nutzen kann, das klären wir jetzt.
Gut und Börse. Wirtschaft auf Radio 1. Mit Hermann Josef Tenhagen, Chefredakteur von finanztipp.de.
Guten Morgen, Herr Tenhagen.
Guten Morgen, hallo.
Morgen.
Also können wir das Gespräch kurz halten und einfach sagen, der Black Friday ist eh nur ein großer Marketing-Fake und zu sparen gibt es da eh nichts?
Nee, können Sie nicht. Also wenn Sie was kaufen wollen, ist es tatsächlich gut möglich, dass Sie am Black Friday ein günstiges Angebot bekommen. Aber vorher müssen Sie erstmal wissen, was günstig ist. Und minus 30% sagt noch nicht, dass es günstig ist. Der Clou ist ein anderer. Sie wissen relativ genau, was Sie kaufen wollen, gucken vorher bei so einer Preissuchmaschine nach, idealo.de oder billiger.de, und wissen dann, okay, die PlayStation für 400 wäre günstig. Und wenn Sie die dann für 380 sehen am Black Friday, dann schlagen Sie zu.
Das heißt, der Ursprungspreis, der dann teilweise genannt wird und durchgestrichen wird, das sind auch Fantasiepreise.
Nee, der Gesetzgeber hat gesagt, wenn ein Ursprungspreis steht und durchgestrichen ist, dann muss der niedrigste Preis der letzten 30 Tage auch dabei stehen. Deswegen steht da häufig vom Originalpreis oder vom empfohlenen Ladenpreis oder sowas, weil sonst würde das da dabei stehen müssen. Und es hilft Ihnen überhaupt nichts. Sie sollten gucken, was ein günstiger Preis war bei diesen Preissuchmaschinen, weil dann wissen Sie wirklich, ob Sie da günstig einkaufen.
Also die alte Formel vergleichen. Lohnt sich. Aber gibt es Bereiche, wo es sich vielleicht besonders lohnt? Also bestimmte Warengruppen oder wo man vielleicht auch sagt, nee, also da brauche ich jetzt Black Friday nicht dafür?
Also erstens mal, meistens lohnt es sich bei den eher teuren Produkten Ende November, weil die Einzelhändler wissen genau, dass wir die teuren Weihnachtsgeschenke im November kaufen und hinterher ist das Geld alle, dann werden keine teuren Geschenke mehr gekauft. Also wenn Sie was Teureres kaufen, eher jetzt. Und dann gibt es natürlich in bestimmten Bereichen wunderbare Geschichten. Wenn Sie zum Beispiel ein Handy oder sowas kaufen wollen, dann kaufen Sie das doch gebraucht. Rebuy, good as new oder so. Da gibt es gebrauchte Geräte, die aussehen wie neu, die überarbeitet sind, die eine 30 Monate Garantie haben und die ein Drittel weniger kosten. Ich habe seit den letzten 10 Jahren noch kein Handy mehr neu gekauft.
Und Nachhaltigkeit ist natürlich auch mal ein Thema zu Weihnachten.
Nachhaltig ist das dann auch nämlich noch, wenn Sie was Gebrauchtes kaufen. Sie können natürlich auch bei Kleinanzeigen oder eBay das machen, dann haben Sie aber nicht die Gewährleistung oder Garantie, die Sie bei einem Händler haben.
Mhm. Ich komme ein bisschen durcheinander mit Black Friday und Cyber Monday. Muss ich da an beiden Tagen zuschlagen oder kann ich am Wochenende auch?
Sie können auch am Wochenende, es kommt einfach darauf an, dass es einen günstigen Preis gibt. Es gibt bei diesen Preissuchmaschinen sowas wie einen Preiswecker. Da geben Sie dann ein, okay, wenn die Konsole unter 400 zu haben ist, dann kriege ich eine E-Mail oder eine Push-Nachricht aufs Handy und dann kann ich an dem Tag auch zuschlagen.
Also ist doch nicht alles nur Fake und Marketing am Black Friday und am Cyber Monday. Es könnte sich durchaus bei teuren Produkten durchaus lohnen, mal zu gucken, gerade wenn man im Blick hat, was die vorher gekostet haben, sagt Hermann Josef Tenhagen von finanztipp.de. Danke Ihnen.
Schönes Wochenende.
Gerne.
Tschüss. Ja, die einen freut's, die anderen sind entsetzt. Rechtspopulist Geert Wilders hat die Parlamentswahlen in den Niederlanden für sich entschieden. Seine Partei will regieren, zur Not auch als Minderheitsregierung. Wilders politische Positionen sind radikal. Er will Moscheen und den Koran verbieten, die Grenzen für Flüchtlinge schließen, den Klimaschutz als politisches Ziel abschaffen und er will den Nexit, die Niederlande also aus der EU führen.
Eins ist klar, der Freitagskommentar. Mit Hajo Schumacher.
Der ist Chefkolumnist der Funke Mediengruppe. Guten Morgen, Hajo.
Guten Morgen.
Also, was lernen wir und was lernt vor allen Dingen die deutsche Politik aus diesem Wahlergebnis nebenan in den Niederlanden?
Also, das erste Learning wäre vielleicht jetzt mal nicht überrascht zu sein, weil das Überraschendste an solchen Wahlergebnissen ist ja immer, dass immer noch Menschen überrascht sind, weil das ist ja kein Betriebsunfall der Demokratie oder Einzelfall oder sowas. Jeder Holländer, jede Holländerin, die Geert Wilders gewählt hat, die wusste, was er oder sie da tat. Der Mann ist seit 20 Jahren in der Politik, der hat das, was ihr gerade aufgezählt habt, an Programmen schon 100-mal durchbuchstabiert. Das heißt, diese Wahl war genauso wenig zufällig wie long time ago Polen, wie Ungarn, wie die Brexiteers, wie Skandinavien, wie Italien, ja, und nächstes Jahr Frankreich und vielleicht 3 deutsche Bundesländer. Und dann gucken wir mal nach Erdogan, Putin, Bolsonaro, übrigens alles Demokratien, ne? Jetzt der durchgeknallte Argentinier, Milei, ja, und nächstes Jahr vielleicht schon wieder Trump. Also so langsam kann man sich mal damit vertraut machen, dass das deutsche Modell, so Parteien der Mitte, ökologisch links und so, dass das eher die Ausnahme ist. Und vielleicht stecken wir tatsächlich in einer Zeitenwende, in einer anderen Zeitenwende, wo rechts das neue Normal ist. Ich sage nicht, dass ich das gut finde. Ich sage nur, man kann sich mit dem Gedanken mal vertraut machen. Und es scheint offenbar auch so zu sein, dass Faschismus nicht mehr unbedingt ein Hindernis ist. Gestern, Entschuldigung, anekdotische Evidenz, aber gestern sprach ich mit jemandem, den ich bislang für wirklich schlau hielt und auch nicht für einen Rassisten. Und der sagte, naja, vielleicht kann man den Etablierten ja endlich mal einheizen, ne, so Weckruf, das geht ja so nicht weiter. Das ging natürlich um die Ampel. Also auch interessanter Trend, so rechts wählen als Guilty Pleasure der Intellektuellen. Und auch da durchaus Parallelen, ne, diese Wild Das Partei ist ja eine klassische One-Man-Partei und ach, gucke mal, ne, was haben wir denn da? Der Aiwanger und die Wagenknecht. Also es wäre total naiv zu sagen, wir sind da irgendwie immun. Ganz im Gegenteil, die Parallelen sind extrem augenfällig. Und wo wir gerade in Bayern sind mit Aiwanger, CSU, Freie Wähler und AfD, 3 Parteien eindeutig rechts der Mitte, haben 2 Drittel aller Stimmen geholt. So, und die Geschichte ist immer dieselbe, Unmut mit den Etablierten, es ist die Migration und es ist dieser Moment, wo auch halbwegs normale Menschen sagen, ja, schlimmer kann es nicht mehr werden, jetzt auch schon egal, versuchen wir das mal. Vorgänger Mark Rutte, der war ja so ein bisschen wie Merkel, nur in glitschig und nicht ganz so seriös, den nannten sie immer Teflon-Mark, und während der da agierte, ist ja auch schon diese Bauernpartei entstanden und so eine Ausgründung der konservativen Rutte-Partei, also auch da sieht man alles durchaus parallelen Themen, nicht Migration an erster Stelle, sondern Gesundheit, Wohnen, Preise, Vertrauen in die Politik. Und dann kam die Migration und zwar im Zusammenhang mit den anderen Themen, ich sage nur Friedrich Merz, Zahnersatz, dann ebenso Verteilungsthemen in Zeiten der Inflation, natürlich besonders dramatisch. So, und jetzt können wir erstmal wieder atmen. Erstens ist Wilders immer noch kein Regierungschef, dazu braucht er mindestens 2 Koalitionspartner und derzeit in Niederlanden wichtigster Sport, so über den Schatten springen, ne? Auch da schon mal gucken, liebe Union, was man da nächstes Jahr lernen kann oder nicht. Und an Frau Meloni sehen wir ja auch, dass selbst Postfaschisten nicht jetzt sofort aus dem Euro rausgehen, weil sie merken, dass das vielleicht doch keine gute Idee ist. Ganz zum Schluss eine Pointe hat das Ding ja. Also der Walserberg heißt ja, glaube ich, in Limburg, ist die höchste Erhebung der Niederlande, 322 Meter. Also ist der höchste Berg Hollands. Dagegen liegen so 30% des Landes auf oder unterhalb des Meeresspiegels, ja. Und trotzdem wählen die Niederländer mehrheitlich einen, der Klimaschutz völlig überbewertet findet. Also das hat schon eine eigene Pointe. Aber auch mit Wilders wird Europa nie untergehen, hoffen wir jedenfalls.
Soweit der Freitagskommentar mit Hajo Schumacher von der Funke Mediengruppe. Danke dir.
Gerne.
Die Radio 1 Denkpause. Heute mit
Rumi, Dichter. Trage die Dankbarkeit wie einen Mantel und sie wird jeden Winkel deines Lebens nähren.
Ende der Denkpause.
Mantel ist ein sehr, sehr gutes Stichwort. Es könnte nämlich ein ziemlich frostiges Wochenende werden. Also machen Sie was draus. Tschüss.
Wach und wichtig. Der schöne Morgen. Montag bis Freitag immer ab 9. Mehr Radio 1 auf radio1.de und in der Radio 1 App.